Free FM auf 102,6. For you to fly.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Jeden Mittwoch um 15 Uhr gibt es einen Podcast Vielfaltleben in Ulm in der einen Welt. Und jedes Mal haben wir einen Experten. Heute haben wir einen Experten zur Radikalisierung innerhalb der Polizei. Und ich begrüße sehr herzlich den Herrn Professor Dr. Raphael Beer. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Rito.
Sie sind Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei in Hamburg. Sie lehren Kriminologie und Soziologie. Sie waren auch bei der Reform der österreichischen Polizei. Polizei macht Menschenrechte bei dem Reformprojekt dabei. Und Sie haben diverse Publikationen über die Thematik Polizei, Gewalt und Diskriminierung herausgebracht. Sie sind also sozusagen unser Experte für diese Thematik. Sehr schön, dass wir Sie gewinnen konnten. Gehen wir gleich mal richtig rein in die Sache. Es ist natürlich ein ganz brandaktuelles Thema, Radikalisierung in der Polizei. Aktuelle Aufhänger, Polizeigewalt, Racial Profiling ist ja ein Vorwurf, der von vielen Seiten an die Polizei erhoben wird. Gibt es ein Racial Profiling bei der Polizei oder dürfen Sie das gar nicht sagen? Oder gibt es
es nur intern? Sagen dürfte ich es schon, allein ich weiß nicht, in welchem Umfang es das gibt. Natürlich gibt es das, es gibt diese Grundhaltung, die quasi ein äußerliches Erkennungsmerkmal verbindet mit Kriminalität. Und dieses äußerliche Erkennungsmerkmal ist in der Regel die Hautfarbe. Dann spricht man vom Racial Profiling, wenn man nichts anderes hat als eine ethnische Kategorie, also eine Hautfarbe zum Beispiel, und dann sagt, der ist verdächtig, den überprüfen wir. Und das ist verbreitet. Das gehört auch zum Alltagsrassismus, das machen nicht nur Polizisten so. Die spannende Frage ist aber, und da verdrückt sich so ein bisschen die politische Führung der Polizei, die spannende Frage ist ja, in welchem Ausmaß ist das der Fall? Ist das strukturbedingt oder sind es immer diese berühmten Einzelfälle? Also einmal in welchem Ausmaß, quantitativ, wie oft kommt das vor? Und das Zweite ist, und da müssen wir jetzt ein bisschen unterscheiden, das Zweite ist, wer sind die Opfer und wie viele Opfer gibt es und was bewirkt Racial Profiling? Jetzt muss man eine kleine Unterscheidung treffen. Wir haben nämlich schon viele Begriffe genannt, die man eigentlich definieren muss. Das eine ist Polizeigewalt. Was ist das überhaupt? Das zweite ist Rassismus in der Polizei. Das dritte wäre Radikalisierung. In welche Richtung? Und das nächste ist, und das letzte ist das, die sogenannte Diskriminierung. Diskriminierung ist also eine Ungleichbehandlung von Klienten, von Personen, aufgrund einer Ungleichbewertung. Die hat immer Opfer. So, und beim Racial Profiling könnte man einmal sagen, okay, da macht sich halt einer einen Verdacht, der sagt zum Beispiel, alle Polen klauen oder andere Dinge, also Vorurteile. Wenn das aber unter sich bleibt, also wenn man das im Streifenwagen äußert, das hat keine Folgen. Wenn man sagt, die Ölaugen statt unsere türkischen Mitbürger, dann hat man rassistisches Gedankengut möglicherweise im Kopf. Das ist aber noch nicht identisch mit einer rassistischen Handlung. Also ich bin dafür zu unterscheiden zwischen rassistischen Haltungen, Einstellungen und Handlungen, die Opfer erzeugen. Und nun können wir sagen, beim Racial Profiling kommt beides zusammen. Da ist eine Haltung und dann wird auch kontrolliert aufgrund dieser inneren Einstellung. Wenn das nur eine Einstellung bleibt, ist es halt ein Rassismus. Das klingt jetzt so, als würde ich das nicht so schlimm finden, das ist nicht wahr. Aber ich will deutlich machen, dass nicht alles, was rassistische Gedanken sind in der Polizei, was da geäußert wird, auch sofort Opfer erzeugt. Das Opfer kommt erst ins Spiel, wenn aufgrund dieser rassistischen Haltung auch eine diskriminierende Handlung erfolgt. Zum Beispiel, dass immer nur schwarze Menschen im Zug kontrolliert werden oder immer nur die migrantischen Jugendlichen, wenn die nachts durch die Gegend laufen und eben nicht weiße junge Männer oder junge Frauen. Also es kommt in diesem Wort Racial Profiling zu einer Verdichtung, dass eine negative, abwertende Haltung zu einer diskriminierenden Handlung führt. Und das ist eben nicht nur verboten, sondern es ist auch unprofessionell, weil es nämlich vorurteilsgeleitet ist. Und deswegen sieht man im Moment eben da auch genauer hin. Nach George Floyd in den USA sieht man da jetzt sehr viel genauer hin und entdeckt eben auch mehr. Und wenn wir uns mit migrantischen Communities unterhalten oder People of Color, wie man das auch nennt, dann berichten alle davon, dass sie ungleich behandelt werden. Sogar, das ist ja meine Welt sozusagen, sogar Polizistinnen und Polizisten mit Migrationshintergrund, wenn man die lang genug befragt und zwischen den Zeilen liest, dann sagen die auch, ja klar, als Jugendlicher bin ich auch öfter kontrolliert worden. Oder wenn ich in meiner Freizeit bin, werde ich auch anders behandelt. Ich werde sogar von der Öffentlichkeit anders angesprochen, wenn ich in der Uniform bin. Da müssen die Kollegen schon ein bisschen auf mich aufpassen und mich manchmal auch unterstützen und so weiter. Also wir erkennen das tatsächlich im Alltag und deswegen wundert es mich so, eigentlich wundert es mich nicht, aber deswegen ist es schon sehr verwunderlich, dass sich die politische Spitze der Polizei in Form des Bundesinnenministers zum Beispiel so radikal dagegen wehrt, dass man endlich mal eine Studie anfertigt, eine Untersuchung, die zutage fördern könnte, in welchem Umfang denn dieser Rassismus, der grassiert in der Polizei, auch zu Opfern führt.
Ganz kurz noch hier einhaken. Das heißt, es gibt aber keine Studie. Das heißt, diese Aussagen, Racial Profiling, ich werde öfter kontrolliert, sind ja alles nur gefühlte Kontrollen von ausländischen Mitbürgern. Also man kann es gar nicht sagen, dass es das gibt, weil es ist ja nicht wissenschaftlich erwiesen, dass die öfter kontrolliert werden.
Nee, man kann es nicht systematisch sagen. Also wir nehmen die Aussagen der Opfer schon ernst. Und es gibt im Moment auch eine große Opferstudie eines Kollegen von der Universität in Bochum, die befragen Opfer von Polizeigewalt beziehungsweise von irregulären Polizeikontrollen, Körperverletzungen im Amt nennt man das. Also wir wissen schon, dass das gibt. Wir wissen es so nicht systematisch. Es ist nicht statistisch fest sozusagen. Es ist nicht erhoben worden, weil wir nur die Stimmen der Betroffenen kennen. Und natürlich müssen wir da auch damit rechnen, dass der eine oder andere vielleicht ein bisschen übertreibt oder sich im Mittelpunkt seines Interesses sieht. Manches mag auch vorgetäuscht sein. Und da muss man eben klug und geduldig forschen und untersuchen. Wir kommen nachher noch auf die Frage, vielleicht, wie man Rassismus in der Polizei untersucht. Aber zunächst mal gibt es den politischen Willen, es überhaupt nicht zu tun. Und jetzt sagen die einen, die in der Regel sind das Polizeiverantwortliche, es gibt das nicht. Es gibt keinen strukturellen Rassismus in der Polizei. Das sind, wenn, dann Einzelfälle und dann müssen wir die Einzelfälle ermitteln und die rausschmeißen oder was auch immer. Und die sagen auch nie, woher sie wissen, dass es keinen gibt. Ja? Die andere Seite behauptet, es gibt strukturellen Rassismus und die kann es ebenso wenig beweisen, ob es die Strukturen sind, die den Rassismus fördern oder, wie ich es annehme, einzelne subkulturelle Zusammenhänge. Ich glaube, es gibt mehr als einzelne Rassisten in der Polizei oder radikalisierte Polizisten, aber ich glaube nicht, dass es die Strukturen sind, die Rassismus anordnen, die ihn sozusagen dienstlich befehlen. Aber es gibt auch keine Strukturen, die ihn verhindern oder aufklären.
Jetzt sagen Sie es ja selbst als Professor für Polizeiwissenschaft, Sie glauben das, da müssten Sie ja als Professor gleich ein bisschen die Haare hochstehen. Ja, es geht ja hierbei nicht um Glauben, sondern warum gibt es dann einfach keine wissenschaftliche, unabhängige Studie, um die Thematik ein für alle Mal, in welche Richtung auch immer, zu entscheiden. Mich erinnert es so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Vergleich passt, an die katholische Kirche, die sich auch mit Händen und Füßen gegen solche wissenschaftliche Untersuchungen wehrt.
Ja, das ist richtig. Wenn wir von Glauben sprechen, spreche ich natürlich nicht von einem religiösen Glauben, von einer bloßen Annahme, sondern in meiner Welt sind das dann Hypothesen, die wir aufstellen. Wir haben also ein gewisses Bild. Das ist noch nicht vollständig. Wir können aber aufgrund dieses Bildes und aufgrund dieser ersten Perspektiven und ersten Zugänge durchaus vermuten, dass da was Systematisches dahinter steckt. Das nennt man dann Hypothesenbildung und so gehen wir tatsächlich vor mit einer Annahme, dass diese Einzeltäter Metapher nicht stimmt, weil, und das kann ich auch begründen, die Polizei ist keine Organisation, in der einzelne Menschen unabhängig voneinander vor sich hin arbeiten, in Einzelkabinen oder im Einzelunterricht, wie es beispielsweise öfter schon mal bei Lehrern vorkommt, Lehrerinnen oder Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die haben sozusagen ihre eigene Verantwortung für Fälle, für Kinder und so weiter. Und das ist bei der Polizei ganz anders. Die Polizei ist ein Kollegialsystem, wo ganz viele Öffentlichkeiten entstehen. In der Dienstgruppe bei der Schutzpolizei, in einer Einsatzgruppe bei der Bereitschaftspolizei, selbst in einem Kommissariat der Kriminalpolizei. Man ist immer von Menschen umgeben, spätestens wenn man einen Vorgang hat, also einen Fall, und den sozusagen nach außen geben muss. Der muss immer von Vorgesetzten kontrolliert werden. Und gerade in der Schutzpolizei ist man immer umgeben von Menschen. Das heißt, diese Einzelfalltheorie stimmt schon deshalb nicht, weil die Leute gar nicht einzeln auftreten, sondern immer in Kontakt mit anderen. Und dann ist ja schon zu fragen, warum sagen die anderen nichts? Warum halten die alle dicht? Und das ist sozusagen mein Spezialgebiet, wo ich dann sagen kann, ja, das ist aufgrund der sogenannten Cop-Culture, der Polizistenkultur, in der ein ehrliches Gesetz gilt, sich gegenseitig eben nicht anzuzeigen, nicht zu verraten. Und wer das tut, tut es mit einem hohen Risiko. Und dieses Risiko kann dazu führen, oder dieser Verrat kann dazu führen, dass er aus der Gemeinschaft auch rausgestoßen wird. Heute nennt man das Mobbing. Und deshalb muss ich einen kurzen Satz noch sagen zur sogenannten Polizeigewalt. Also Polizeigewalt und Rassismus und Diskriminierung ist nicht identisch. Wir müssen erstmal klären, was ist Polizeigewalt. Polizeigewalt ist in erster Linie die Gewalt, die der Polizei zugestanden wird vom Rechtsstaat. Also die Polizei ist Gewaltmonopolist, ist die einzige Institution, die legitimerweise Gewalt anwenden darf. Und wenn wir heute Bilder sehen, wie wir ja vor kurzem aus Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg gesehen haben, kleine Videoausschnitte, dann sehen die bedrohlich aus, auch hässlich, und sie machen vielleicht Angst, weil dort auch Schmerzen vorkommen und so weiter. Da muss man aber trotzdem sagen, obwohl in Frankfurt zum Beispiel es eindeutig zu einem übergriffigen Verhalten kam, die Grundvoraussetzung der Bilder ist, dass Polizisten da physische Gewalt anwenden. Und das dürfen sie erstmal. Natürlich nur in einem Umfang, in dem das alles legal und legitim ist, also verhältnismäßig zum Beispiel. Das ist die eine Meinung von Polizeigewalt. Die zweite Interpretation von Polizeigewalt ist die, dass man nur das Polizeigewalt nennt, was sowieso übergriffig ist, weil das andere vorher möglicherweise unmittelbarer Zwang oder ich nenne das Überwältigungshandeln ist, dann einigt man sich darauf zu sagen, also wir sprechen nur dann von Polizeigewalt, wenn es illegitime, also Misshandlungen zum Beispiel, Gewaltexzess sind. Darüber muss man erstmal Einigkeit herstellen. Also erstens, die Polizei darf Gewalt anwenden, zweitens nur im verhältnismäßigen Rahmen und da, wo es rechtlich auch vorgegeben ist. Und drittens, wenn man mit den Begriffen operiert, muss man erstmal festhalten, was meint man eigentlich damit. Polizeigewalt ist nicht identisch mit Racial Profiling, sondern es ist erstmal eine Handlung, die alle treffen kann, die sich zum Beispiel einer polizeilichen Anordnung widersetzen. Ja, wie der junge Mann in Hamburg, der 15-jährige Jugendliche, der war wegen der Ordnungswidrigkeit, sollte der belangt werden, sollte seine Personalie angeben, das hat er nicht gemacht. Und dann kommt die nächste Stufe der polizeilichen Maßnahmenmöglichkeiten und das ist dann die Personalienfeststellung auch unter Zwang. Und diesen Zwang wollten die anwenden, dann hat er sich gewehrt, dann hat der Kollege Verstärkung geholt und schon waren 8 bis 10 Polizisten am Ort und haben dann versucht, den festzunehmen. Das ist sozusagen eine Eskalationsspirale, aus der manchmal die Polizisten und Polizistinnen nicht mehr rauskommen, weil sie immer denken, sie müssen die Sache zu Ende bringen. Und der zweite Satz, sie müssen immer Sieger bleiben. So. Und dann kann es durchaus kommen, dass aus einer legalen Gewalthandlung eine illegale Gewalthandlung wird, weil man im Übermaß Gewalt anwendet, weil niemand auf den Stoppknopf drückt, weil niemand ein Abbruchsszenario hat, weil in der Polizeikultur insgesamt sehr, sehr vehement immer gesagt wird, wir bringen einmal begonnene Maßnahmen zu Ende. Punkt. Alles andere ist Rechtfertigungsbedürfnis.
Jetzt hätte die Polizei ja dadurch, dass sie ja immer mit mehreren Leuten auftreten, recht gut die Möglichkeit, die Polizisten so zu schulen, dass wenn zwei eben das anwenden, ein Dritter, relativ nicht ganz neutral, aber zumindest sagt hier, es schießt ihr über das Ziel hinaus. Ja, das wäre ja möglich oder wäre das in dem Kontext oder in der Struktur der Polizei gar nicht möglich, die so zu schulen?
Also prinzipiell wäre das schon möglich. Es gibt auch zunehmend Einsatztrainer, die das tun, aber Schulung und Training ist das eine und der Einsatz ist das andere. Ich sage mal ein kurzes Beispiel. Im Training wird mit Kollegen trainiert. Das ist möglicherweise am Freitagvormittag, da sind alle frisch, sind in der Turnhalle auf der Matte und dann wird ein Polizeigriff trainiert. Ja, zum Beispiel sogenannten Armhebel. So, der kann wehtun und das will natürlich kein Kollege. Deswegen diejenigen, die sich dann als Sparringspartner zur Verfügung stehen, klopfen dann ab, wenn es genug ist. Und dann sagt der Trainer, alles gut, saubere Technik, alles bestens. So, dann kommen die Kollegen raus. Erstens haben sie dort neue Kollegen. Die sind nicht die, die in der Ausbildung waren, sondern sie kommen auf ein Polizeirevier, finden neue Kollegen und fahren vielleicht zum ersten Mal mit denen raus. Und jetzt passiert etwas. Jetzt kommt über Funk eine Durchsage oder ein Ruf. Achtung, Achtung, Kollege ist in Bedrängnis, braucht dringend Unterstützung. So. Und dann sehen sie eben anders als in der Turnhalle, nicht mehr mit Ruhepuls da, sondern allein dieses Jingle, Kollege braucht Unterstützung, löst etwas in den Beamten aus. Ja, und dann fährt jeder so schnell es geht dahin, um ihnen zu helfen. Und dann ist es vielleicht nicht Freitagsvormittag, sondern Freitagnacht. Und dann sind sie auf irgendeinem Kiez, in einer Innenstadt, sonst irgendwo. Die Leute johlen herum. Einer liegt auf dem Boden, hat einen Kollegen vielleicht im Schwitzkasten. Dann rennt erstmal alles hin. So. Und wo ist derjenige, der jetzt Stopp ruft? Den gibt's nicht. Weil die Leute sich zum Beispiel untereinander gar nicht kennen, oder nur oberflächlich kennen. Sie sehen, da ist ein Kollege in Bedrängnis, dem muss ich unbedingt helfen. Und dann macht jeder irgendwas. Ja, da in Hamburg in dieser Szene haben zum Beispiel alle geschrien, hinlegen, hinlegen, leg dich hin. Das waren aber 5, 6 Leute, die gleichzeitig geschrien haben. Und dann hat man überhaupt nichts mehr verstanden. Also diese Logik und oder diese theoretische Möglichkeit, wie Sie es eben auch angedeutet haben, ist natürlich da. Und es gibt Spezialeinheiten zum Beispiel, die üben sowas bis zum Abwinken. Ja, die üben jeden Schritt in jedem Szenario. Die üben auch zum Beispiel unter Stress zu arbeiten und dann wieder runterzukommen sofort, damit es eben keinen Übergriff gibt. Aber bei den SEKs, bei den Spezialeinsatzkommando, geht es auch immer um Worst-Case-Situationen, also immer um Leben und Tod. Und bei den normalen Polizisten, in Anführungszeichen, ist es nicht immer der Fall. Die müssen die Lage offen erstmal beurteilen. Die müssen erstmal gucken, was ist hier überhaupt los. Wenn ein Spezialeinsatzkommando gerufen wird, dann sind immer Waffen im Spiel, Gewalt, hohe Gefahr, Lebensgefahr, sonst werden die gar nicht gerufen. Das heißt, die können immer mit ganz hohem Level anfangen. Bei der normalen Polizei, in Anführungszeichen, bei der regulären Schutzpolizei, kann man sehr schnell dahin geraten, dass man eine Lage überdramatisiert und falsch einschätzt und denkt, da ist was ganz Wildes, dabei ist gar nichts. Und dann hat man nachher zum Beispiel die Kritik am Hals. In Hamburg war es zum Beispiel die Tatsache, dass der junge Mann erst 15 war, also im Prinzip Kind, ja, noch nicht mal Jugendlicher. Er hat aber ausgesehen, relativ kompakt und groß und stark. Dann haben die Polizisten gedacht, jetzt müssen wir ihm einen hohen Ansatz liefern, um den niederzuringen. Und das war offenbar für ganz viele, auch für mich, zu viel, zu unkoordiniert und so weiter und so fort. Und dann ist man in so einer Grauzone, dass aus der legalen Polizeigewalt plötzlich illegale Polizeigewalt wird. Und das ist manchmal ein Handlungszusammenhang. Und ich will für uns als Laien, die wir das beobachten, erstmal nochmal sagen, die Bilder, die wir dann sehen, die sehen alle schlimm aus. Aber nicht jeder Polizeieinsatz ist von vornherein, nicht jeder Gewalteinsatz ist von vornherein illegal beziehungsweise ist von vornherein verboten. Und dann muss man noch unterscheiden zwischen Theorie und Praxis, wie ich es eben versucht habe, also was man in der Theorie lernt, im Labor sozusagen, das muss man auch in der Praxis anwenden, wenn zum Beispiel der einfach die Hand nicht freigibt, ja, weil man in der Übung lernt man, ihn sozusagen runterzusprechen, das heißt, ihm Kommandos zu geben, Befehle, dass er bestimmte Dinge tun kann, damit man ihm die Handfesseln anlegen kann. Das funktioniert in der Theorie prima, weil alle hinhören. In der Wirklichkeit funktioniert das überhaupt nicht, weil derjenige, der versteht vielleicht gar nichts oder kriegt Panik, kriegt Angst, verkrampft sich noch mehr und dann wird die Gewalt mehr und so weiter. Und dann hängt man in einer Spirale, die man eben nicht eintrainiert hat.
Aber schon natürlich, man kann natürlich schon sagen, man kann ja das Training entsprechend gestalten und man hat ja auch erfahrene Kollegen, genau, die dann eben wissen, wie reagieren die Leute in der Realität. Jetzt nochmal eine andere Frage. Warum ist es jetzt gerade so ein großes Thema? Haben sich da die Medien jetzt drauf gestürzt? Nimmt die Gewalt tatsächlich zu? Oder ist es einfach nur, dass jetzt jeder ein Handy dabei hat, viel mehr darüber berichtet hat und es deshalb in den Mittelpunkt gerückt wird?
Ich würde das Zweite höher einschätzen als das Erste. Wir wissen nicht, wie gewalttätig unsere Gesellschaft ist. Wir wissen auch nicht, ob die Gewalt zunimmt oder nicht, weil das nirgendwo systematisch erhoben und gemessen wird. Wir kennen die polizeiliche Kriminalstatistik. Das ist sozusagen die Arbeitsstatistik der Polizei. Das ist das sogenannte Hellfeld, also etwas, was registriert ist. Da gibt es bestimmte Zu- und Abnahmen von Gewalt. Als Faustregel kann man sagen, die einfache Gewalt, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung nimmt etwas zu. Also man rutscht schneller aus, sozusagen die Hand rutscht schneller aus in diesen Milieus, aber die schwerste Gewalt nimmt ab, beispielsweise Mord nimmt ab insgesamt und bewegt sich auf einem relativ niedrigen Niveau. Aber was wirklich zunimmt, ist unsere Gewaltsensibilität. Das fängt schon relativ früh an. Im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, gibt es einen Paragraphen, der bestimmt, dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben. Also die väterliche Ohrfeige, die Tracht Prügel am Abend, auch die Lehrerohrfeige, die ist tabu. Die ist einfach weg, die will man nicht mehr sehen. Und wenn das trotzdem geschieht, ist es eine Körperverletzung, die wird angezeigt und dann ist der Lehrer eben dran. Was viele ja betrübt, dass es das nicht mehr gibt, aber ich bin relativ froh drum, dass meine Kinder in der Schule sicher sein können, dass sie nicht mehr mit dem Lineal auf die Hände bekommen. Das war nicht immer so. Es gibt also eine lange Geschichte auch der Reduzierung von Gewalt. Und wir finden Gewalt eigentlich nur gut, wenn sie in der Konserve ist, im Fernsehen. Da klatscht es immer so schön. Aber die meisten von uns verabscheuen Gewalt. Und es gibt aber Milieus, und das sind sozusagen auch die Stammkunden der Polizei. Es gibt Milieus, meistens auch von jungen Männern, für die gilt das nicht. Und wenn da noch Alkohol dazukommt, dann noch Testosteron und Kollegen oder Freunde, die drumherum stehen, dann gibt es tatsächlich Subkulturen oder subkulturelle Milieus, in denen Gewalt geil ist. Mhm. So. Und unsere Polizisten kommen ja nicht aus solchen gewaltaffinen Familien. Unsere Polizistinnen und Polizisten kommen meistens aus relativ beschützten Mittelstandsfamilien. Und dann müssen sie erstmal im Training lernen, was Gewalt ist. Und dann werden sie mit Gewalt konfrontiert, möglicherweise auch am Wochenende, im Alltag, beim Fußball. Da erleben sie nicht das schöne, schöne Fußballspiel, sondern erleben eben die Hooligans. Und dann müssen sie sich Samstagnachmittags mit Hooligans abgeben, obwohl sie das gar nicht wollen. Das heißt, diese Gewaltfähigkeit, wie ich das nenne, muss trainiert werden und der Dienstherr muss aufpassen, oder die Trainer und die Vorgesetzten müssen eben aufpassen, dass aus Gewaltfähigkeit nicht Gewaltaffinität wird. Also die dürfen sich nicht gerne prügeln, ja, sonst gibt es eben keinen Abstand mehr zwischen Polizei und der Kundschaft. Also was wir sicher wissen ist, wie Sie es auch gesagt haben, das ist, nenne ich das Smartphone-Paradox, es wird von immer weniger Gewalt immer mehr aufgenommen. Ja, es wird, jeder hat sein Handy dabei, immer all. Und was wir jetzt aus den vergangenen Tagen ja gesehen haben, jeder kann sein Handy zücken und irgendeine Aktion filmen und sagen, hier, das ist Polizeigewalt. Und in einigen Fällen stimmt das, ja, wie in Frankfurt zum Beispiel, da ist das tatsächlich so gewesen. Also nicht das Niederringen des Mannes, sondern dass dann noch einer dazukommt in die Szene und tritt mit seinem Schuh, mit seinem Fuß, tritt er nochmal ins Gesicht des, oder in die Weichteile des am Boden liegen. Das ist von allen akzeptiert, auch vom Innenminister und vom Polizeipräsidenten, das ist Gewaltexzess. Ja? Und das wird dann eben auch aufgenommen und uns erscheint es so, das hat mit anderen Dingen ähnlich, uns erscheint es so, als dass es sozusagen einen linearen Anstieg von Gewalt gibt. Und es gibt auch Organisationen und Menschen und Gruppen, die sehr viel davon haben, dass sie genau das behaupten, zum Beispiel, dass die Gewalt gegen die Polizei steigt, sagen alle Berufsvertretungen immer, ja, schon seit es Polizei gibt, wird immer gesagt, es wird immer schlimmer. Jedes Jahr wird es immer schlimmer. Und das ist natürlich keine statistische Erhebung, das sind auch keine Wissenschaftler, die das machen, sondern das sind Leute, die eine Meinung haben, die eine Lobby haben, die Wähler haben, die etwas sagen müssen, damit sozusagen das Interesse auch hoch bleibt. Und abschließend zu diesem Thema kann man sagen, wir wissen tatsächlich nicht, wie gewaltintensiv unsere Gesellschaft ist. Wir haben ganz viele Bereiche, wo wir weniger Gewalt anwenden als noch vor 30, 40 Jahren. Unsere Gewaltsensibilität ist gestiegen. Und wenn es dann Ausnahmen von dieser Disziplin gibt, die insgesamt hier herrscht, dann sind wir umso erschreckter.
Spricht ja eigentlich für unsere Gesellschaft, wenn die Gewaltsensibilität zunimmt. Sie haben ja diese Beispiele, die man auch belegen kann, sagen kann, diese Ohrfeige vom Lehrer, die ja früher gang und gäbe war, auch akzeptiert war. Und da käme ja nie einer auf die Idee, den Lehrer anzuzeigen in den 70ern oder 60ern. Ja. Das hat hier natürlich ganz klar geändert. Also da kann man schon sagen, dass wir aus soziologischer Sicht eine jetzt nicht gewaltfreie Gesellschaft, aber eine gewaltfreiere Gesellschaft geworden sind. Das ist genau, ein Fest, das kann man ja wirklich so sagen. Jetzt kommen wir nochmal von dieser Gewaltwahrnehmung, das ist natürlich immer die Problematik, kommen wir nochmal vom ersten Thema, vom Racial Profiling sind wir ja ausgegangen, auf den Rassismus innerhalb der Polizei zurück. Könnte man das überhaupt untersuchen, ob es strukturellen Rassismus in der Polizei gibt? Sie haben ja schon gesagt, es ist irgendwie so dieser Kodex, dass sie sehr zusammenhalten. Könnten Sie jetzt eine Studie durchführen, wo Sie sagen, ja, da erkenne ich strukturelle irgendwelche Gründe für diesen Rassismus innerhalb der Polizei?
Also Also wir diskutieren in der Tat schon einige Zeit mit Kollegen und Kolleginnen, wie man das anstellen müsste, um an dieses Thema ranzukommen. Ich würde mir das im Moment nicht zutrauen, in der Polizei zu forschen mit der Fragestellung, gibt es strukturellen Rassismus? Ich glaube, das ist auch die falsche Frage oder das ist zumindest die falsche Methode, um diese Frage zu klären. Ich würde, wenn ich es könnte, also wenn ich es dürfte vor allen Dingen, wenn man mir die Genehmigung gäbe, würde ich erstmal ganz viele Studierende schulen in der Methode der teilnehmenden Beobachtung, in der soziologischen oder empirischen Methode der teilnehmenden Beobachtung. Und dann würde ich mit dem Ansatz in die Polizeipraxis gehen, zu beobachten, wie bewältigen Polizeibeamte ihren Alltag. Welche Handlungsstrategien sind für sie erfolgreich? Welche sind weniger erfolgreich? Was wird erzählt zum Beispiel? Das hört sich jetzt ein bisschen spionagemäßig an, so meine ich es aber nicht. Man darf eben nicht mit dieser Vorwurfslage sozusagen, Rassismus ist ja kein deskriptiver Begriff, das ist ja ein aufgeladener Begriff, das ist etwas, was wir nicht wollen. Und ich kann mit dieser Frage, wie rassistisch ist die Polizei oder wie viele Rassisten gibt es in der Polizei, einfach nicht eine Forschung beginnen, sondern ich muss andere Fragen stellen. Und mir ist es auch gar nicht wichtig zu erfahren, ob es in Baden-Württemberg eben jetzt 1% oder 2% oder 3% oder 10% Menschen gibt, die rassistische Grundhaltungen haben, sondern mir ist es wichtig festzustellen, erstens, wie reagiert die Umgebung, also wie stabilisieren wir diejenigen, die Kollegen dieser Menschen sind, ja? Die nichts sagen, die eben schweigen, dieses Schweigegelübde haben, diesen Code of Silence befolgen. Und ich würde mich fragen, welche Handlungsstrategien sind denn in der Polizei oder welche Meinungen, welche Haltungen sind denn in der Polizei wichtig und führen zum Erfolg oder wie bewältigen insgesamt die Polizisten und Polizistinnen ihren Alltag? Denn es ist ja nicht so, dass wir halt einteilen können in sogenannte schwarze Schafe und sogenannte weiße Schafe, ja? Oder Rassisten und Nicht-Rassisten. Wenn wir genau hingucken, kann es jedem passieren, jedem von uns, dass er in einer Situation gerät, in der er zum Beispiel Vorurteile aktiviert oder auch Dinge tut, für die er ein schlechtes Gewissen hat. Das muss gar nichts mit Rassismus zu tun haben, aber man ist immer auf die Diskretion der Kollegen ja angewiesen. Ich habe als junger Polizist mein Funkgerät verloren vom Autodach, weil wir vor lauter Langeweile nachts bei einer Observation oder bei einer Bewachung haben wir nichts zu tun gehabt, haben wir ein bisschen draußen gestanden und ich habe das Handy, also das unser 2-Meter-Gerät quasi, das kleine Funkgerät dabei gehabt. Dann sind wir weitergefahren und plötzlich fragt mein Kollege, wo ist denn das Funkgerät? Ist weg. Ja, peinlich. Ja, hätte ich bezahlen müssen, hätte ich vielleicht ein Disziplinarverfahren bekommen. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben dann geschrieben, dass wir einen plötzlichen Alarmeinsatz hatten und dann war ich zumindest schon nicht mehr, war es keine grobe Fahrlässigkeit mehr und dann bin ich glimpflich davon gekommen.
Aber man steht halt als Polizist besonders im Fokus, ja. Das heißt, gibt's vielleicht Untersuchungen, wo man vielleicht schon die von der persönlichen Eigenschaften sagen kann, diese Radikalisierung liegt daran, dass nur gewisse Leute zur Polizei kommen oder radikalisieren die sich erst, wenn die innerhalb dieses Systems auf gewisse Voraussetzungen treffen?
Also das hört man auch immer wieder mal, die Annahme, die Vermutung, dass es besonders autoritative Menschen sind, also Menschen, die autoritätsempfänglich sind, die zur Polizei gehen wollen, die Macht ausüben wollen, die Gewalt ausüben wollen. Das ist bis heute nicht bewiesen. Ich finde auch keine empirische Evidenz dafür, dass das der Fall ist. Was wir wissen, auch durch die Eingangsuntersuchungen, die psychologischen Untersuchungen über die Einstellungsphase ist, dass ganz viele junge Menschen sozusagen einen Ordnungssinn haben, ja, und dass sie sich in Hierarchien auch durchaus wohlfühlen. Also dass sie nicht, ich nenne das Normenanerkennungskultur, dass sie nicht Individualisten, radikale Individualisten sind, sondern sich gut in Teams einfügen, auch gut in hierarchische Strukturen, dass sie so einen gewissen wertkonservativen Kern haben, durchaus. Also es gibt zum Beispiel keine Linksextremisten in der Polizei, ja, sondern alle schon Menschen, die den Staat bejahen, die auch Verwaltungshandeln bejahen. Aber derjenige, der wirklich radikale Äußerungen macht, schon in der Einstellungsphase, der fliegt raus, hochkant. Ja, und auch in der Ausbildungsphase kriegt man manchmal mit, dass Leute einfach zu stark dominant auftreten, auch zu stark abwertende Äußerungen machen, zum Beispiel gegen Kolleginnen, ja, dann kann man die in der Ausbildungsphase in den ersten 3 Jahren noch relativ schnell entlassen. Das wird auch getan. Also ich sehe keine Hinweise darauf, dass man heimlich solche Leute anwirbt, die besonders radikal sind. Aber das zu Ihrer Frage, kommt man schon radikalisiert in die Polizei oder wird man das erst? Ich würde sagen, die Arbeitszusammenhänge sorgen dann dafür, dass man, ich nenne das mal, rigider wird oder rigorosere Einstellungen bekommt. Also, wenn man in der Ausbildung, kriegt man ganz viel mit über die offizielle Polizeikultur. Gesetze, Verwaltungsvorschriften, alles Mögliche. Was die Lehrer sagen, die Trainer, die Dozenten, die Professoren, ist alles Polizeikultur. Dann kommt man zum ersten Mal ins Praktikum. Da sagen dann die Kollegen, na, jetzt vergisst du erstmal, was du da auf der Schule gelernt hast. Wir zeigen dir jetzt mal, wie Polizeiarbeit richtig geht. Ja, hier geht richtig der Punk ab. So. Und dann lernen sie was anderes. Nämlich zum Beispiel, wie man mit renitenten Personen umgeht. Wie man schnelle Sachen, also wie man schnell auf Provokationen reagiert, wie man es lernt, der Herr im Ring zu sein und so weiter. Und dann sagt ein Praktikumsanleiter oder ein älterer Kollege, den nennen wir dann Bärenführer, der sagt dann, hör mal zu, wenn du hier überleben willst, musst du immer der Herr im Ring sein. Ja, anders geht das nicht. Du musst ganz hoch anfangen, freundlich werden kannst du immer noch. So, wenn der das sagt, hat der 100-mal so viel Autorität wie die Psychologieprofessorin, die etwas von Eskalationsdimensionen sagt. Die sagt, fangen Sie mal mit situativer Offenheit an. Ja, bleiben Sie mal tentativ. Also versuchen Sie das, tun Sie das, bleiben Sie zurückhaltend. So, mit einem Satz hat der ältere Kollege dieses ganze Wissen weggewischt. Und meine These ist tatsächlich, dass wenn Polizisten nach der Ausbildung in einen dienstlichen Handlungszusammenhang kommen, wo sie relativ viele frustrierende Erfahrungen machen, wo sie immer denken, sie sind sozusagen das kleinste Rädchen im Getriebe oder sie haben keinen Erfolg, weil ihre Klienten immer wieder kommen und nicht richtig bestraft werden. Wenn sie in diesen Kreislauf kommen, dann kann es durchaus sein, dass man sich dort radikalisiert. Einige werden dann zynisch, andere verhärten anderweitig und es kann eben auch zu einer politischen Radikalisierung kommen, wenn man in solchen Einsatzzusammenhängen ist, wo man keine Reflexionsschleife mehr drehen kann. Und das ist leider bei der Polizei so, dass wir wenig Reflexivität anbieten. Also Supervision zum Beispiel ist für viele ein Fremdwort.
Genau, wir haben ja vorhin das Beispiel gehabt mit der Ohrfeige in der Schule. Da haben wir es ja eigentlich geschafft, dass es relativ aus diesem Schulkontext raus ist. Da gab es sicherlich auch alte Lehrer, die gesagt haben, was, also wenn ich dem keine reinhauen kann, wie soll ich dann Unterricht machen? Ja? Aber da haben wir es ja eigentlich geschafft, dass wir davon komplett wegkommen. Also ich weiß nicht, ob es noch Einzelfälle gibt, mag natürlich noch sein, aber generell ist es jetzt, glaube ich, wird keiner mehr sich vorne hinstellen und sagen, es ist ein legitimes Mittel. Was würden Sie sich denn jetzt abschließend, Herr Professor Beer, wünschen, wenn Sie jetzt die unbeschränkte Macht hätten für Polizeireformen? Was würden Sie als erstes in die Hand nehmen, wenn Sie dürften?
Als allererstes würde ich unsere Absolventen nach dem Ausbildungszusammenhang noch mindestens ein oder zwei Jahre durch Fachpersonal begleiten lassen. Ich nenne das psychosoziale Einsatzbegleitung. Die müssten regelmäßig Möglichkeit haben, über ihre Erlebnisse zu sprechen, auch um Entlastung zu suchen. Ich würde zweitens sofort einen externen Polizeibeauftragten installieren, der als Anlaufstelle auch für Polizisten dient, wo man nicht in der Hierarchie bleibt, der nicht unter dem Polizeipräsidenten oder dem Innenministerium arbeitet, sondern der extern ist, vielleicht mit einem Landtagsmandat, wie es bei Bürgerbeauftragten schon ist. Also ein Ventil würde ich installieren für Polizistinnen und Polizisten, die ihr Gewissen belastet haben, weil sie Dinge gesehen haben, mit denen sie nicht einverstanden sind, aber aus Angst vor Mobbing nicht sagen. Das wäre das Zweite. Da gibt es noch eine Reihe von anderen Dingen. Wir müssen natürlich weiter an der Führungskultur arbeiten. Wir müssen Vorgesetzte ertüchtigen, stärker auf ihre nachgeordneten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu schauen, auch werteorientiert zu führen. Ich könnte mir als Drittes, aber das ist ein ganz, ganz dickes Brett, als Drittes könnte ich mir auch vorstellen, diese althergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu ändern. Denn wenn einer mal nach ein paar Jahren Dienst als Lebzeitbeamter verbeamtet ist, kriegt man ihn so schnell nicht mehr los. Und diese Privilegien sind so stark, dass man sozusagen wenig Mittel hat, den gesamten Personalkörper auch von denen fernzuhalten oder die wieder loszuwerden, die tatsächlich Schaden anrichten. Und die gibt es und das ist auch bei einigen öfter der Fall, aber gleichzeitig ist das Beamtenrecht ein so traditionsorientiertes Recht, das ganz viele Sicherheiten für die Mitglieder gibt, dass man die nicht mehr rauskriegt. Und was wir ja tun ist, wir stellen ja keine Studierenden ein oder Leute, die Polizei studieren wollen, sondern wir stellen junge Menschen ein, die Polizisten werden wollen und dann zum Beispiel bei uns studieren müssen. Ja, das heißt, die haben vom ersten Tag an, haben die einen Dienstausweis, haben die ihr Beamtengesetz und haben eine Uniform und sind Polizisten. als Studierende. Ja? Ich würde es umdrehen. Ich würde erstmal die Leute studieren lassen. Man kann ja durchaus Fächer anbieten, öffentliche Sicherheit zum Beispiel in einer Fachhochschule, so wie es bei der Sozialarbeit auch ist. Ja? Und würde dann, wenn sie ihr Studium beendet haben, eine Auslese treffen und sagen, wir haben folgende Stellen zu besetzen, ihr könnt euch jetzt drauf bewerben. Und dann kann man sich anschließend nochmal in der Polizei vorstellen, so eine Art Praktikum oder eine praktische Einführung zu machen, wo man die Polizeisachen lernt, also Schießen, Laufen und so weiter, also die ganzen Einsatztaktiken. Das könnte man nachschieben, aber damit bin ich meilenweit von der Wirklichkeit entfernt und das würde, wenn ich das in der öffentlichen Diskussion sage, bräuchte ich, glaube ich, auch Personenschutz, um halt aus dem Saal rauszukommen.
Haben wir ein Land, wo Sie sagen, da läuft es schon in die Richtung, das sind weiter als weltweit gesehen?
Ja, ich würde die ganzen skandinavischen Länder mehr als Vorbild nehmen als die angloamerikanischen. Also in Dänemark, Norwegen, Schweden läuft die Polizeiausbildung und auch der Kontakt zwischen Polizei und Bevölkerung ist da etwas anders als bei uns, etwas ziviler, würde ich sagen, auch etwas mehr von Wertschätzung geprägt und etwas domestizierter als bei uns, wobei wir international gesehen in Deutschland keine schlechte Ausbildung haben. Das kann man wirklich nicht sagen. Wir geben uns relativ viel Zeit, geben uns relativ viel Mühe. 3 Jahre ist die Ausbildung in der Regel, in einigen noch länger. Das ist nicht so schlecht, aber sie ist eben so, sagen wir mal, bürokratisch, auch kognitiv ausgerichtet, auch juristisch ausgerichtet, sehr stark juristisch. Also wir trainieren oder wir erziehen oder wir bilden aus im Prinzip Rechtstechnokraten mit Gewaltlizenz. Die sozialen Fächer kommen dann erst eine Weile dahinter. Und die sozialen Fächer sind auch kognitiv vermittelt. Wir machen ganz wenig Trainings im Sozialen. Also zum Beispiel Anti-Aggressionstrainings, Anti-Diskriminierungstrainings. Die könnte man alle einführen, aber da braucht es den Willen zu. Es braucht auch ein anderes Lehrpersonal dazu. Es braucht auch noch mehr Geld dazu, um eben beispielsweise solche Reflexionssachen zu machen. Es braucht zum Beispiel Professorinnen und Professoren oder Dozenten, die politische Bildung vermitteln können, ja, die nicht nur sagen, der Nationalsozialismus darf nicht mehr wiederkommen und so weiter, sondern die aktuell mit den Fragen sich auseinandersetzen, um die Studierenden, die Polizisten sprechfähig zu machen, ja. Wenn einer aus der Reichsbürgerebene kommt und sie zutextet in der Demonstration, wenn einer von der neuen Rechten kommt, von der identitären Bewegung und so weiter oder mit anderen Verschwörungstheorien, dazu brauchen wir Personal, das in der Lage ist, den Studierenden eine Vorstellung davon zu geben, was passiert hier eigentlich. Das passiert viel zu wenig. Wir haben ganz viel Recht, ganz viel Einsatztraining, Einsatzlehre und so weiter, ganz viel polizeibezogene Traditionsfächer und ganz wenig aktuelle Diskussionsmöglichkeiten oder Reflexionsmöglichkeiten, politische Bildung beispielsweise oder ganz einfach auch eine rhetorische Ausbildung, die es den Beamten ermöglicht, schlagfertig Antworten zu geben, um eben nicht in die Handlung zu kommen. Ja? Einer der jungen Kollegen hat mal gesagt, ich warte, bis die Grenze überschritten ist. Ja? Ich sage gar nichts mehr, ich rede nicht mit dem, aber wenn er mich antatscht, dann haben wir eine versuchte Körperverletzung. Und dann bin ich im Recht und dann ziehe ich meine Maßnahmen durch. Wenn man mit dieser Grundhaltung reingeht, ist es was anderes und sehr viel gefährlicher, finde ich, als derjenige Kollege, den ich auch kenne, ein junger Student, der sagt, ich rede die alle in Grund und Boden. Ich rede so lange mit denen, bis die genervt aufgeben. Ja? Und das kann der auch. Der hat es mir gezeigt, wie geschickt er rhetorisch unterwegs ist, weil er eben gern kommuniziert.
Da haben wir doch ein schönes Beispiel zum Schluss, wie es positiv sein kann. Und wir wünschen uns auch mit Ihren guten Ansätzen, dass Sie als Professor für die Polizeiwissenschaften an der Akademie in Hamburg, dass Sie zu Gehör kommen. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende unseres Podcasts. Wir haben sogar ein bisschen langsam gemacht. Der Herr Bär muss sich jetzt leider ein bisschen ausbremsen, indem wir auf die Zeit gucken. Ja, also wir wünschen uns alle, dass es diese Reformen gibt, dass auf Leute wie Sie gehört wird. Ja, und Fazit aber, dass es nicht ganz so schlecht um unsere Polizei bestimmt ist, wie es vielleicht in manchen Medien gezeigt wird. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dem Herrn Professor Dr. Raphael Bär, dass er in der vergangenen halben Stunde für unseren Podcast Zeit gehabt hat. Vielen Dank, Herr Bär.
Ich danke Ihnen.